Herr, wir danken dir, dass du ein Liebhaber von Menschen bist, dass du dieser Welt nahegekommen bist, und zwar Menschen aus allen Kulturen, aus allen Generationen und auch aus allen Subkulturen, dass du sie kennst und du kennst die Sprache ihres Herzens. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du diesen Menschen begegnest in einer Art und Weise, die ihr Herz berührt, die sie überführt, die ihnen die Wahrheit zeigt. Und die Wahrheit ist deine Liebe, dass Gott Menschen geliebt hat, Gott Menschen liebt, Gott Menschen rettet, dass er die Schuld auf sich genommen hat. Und wir beten für Gottesbegegnungen in der ganzen Szene, im ganzen Bundesgebiet, Herr. Wir beten, dass du Menschen errettest, und wir beten für einen geistlichen Aufbruch. Und wir legen deinen Segen auch auf Milan, auch auf diesen Einsatz. Wir danken dir für deine Gunst in allen Details, in Jesu gewaltigen Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Danke für euer Gebet. Danke, Milan, für dein Zeugnis. Unser Gebet hat Kraft. Gott tut Dinge durch Gebet. Amen. Und ich möchte beginnen mit einer Geschichte aus dem Jahre 2003, vor knapp 14 Jahren. Ich klicke dann, aber trotzdem danke. Warum eigentlich beten? Und zwar waren damals eine Versammlung, ein Gebetstreffen deutschlandweit, wo einer der führenden Gebetsleiter in Deutschland von einem Traum berichtet hat, den er hatte. Es war in der Phase, wo ein Kandidat für den Bundespräsidenten gefunden werden sollte damals. Die Amtszeit des einen war vorbei, die Mehrheitsverhältnisse hatten sich verändert und CDU und FDP hatten einen Kandidaten gesucht, die SPD hatten Kandidaten aufgestellt. Und die CDU und FDP hatte damals Wolfgang Schäuble favorisiert, dass er der nächste Bundespräsident wird. Und das ist einfach wichtig, es geht hier, wenn wir auch über solche Dinge reden, nicht um Parteipolitik oder Personalpolitik, überhaupt nicht, sondern vielmehr darum, dass Gott gute Gedanken hat und Gott auch eine Meinung hat und Gott diese Meinung auch kundtun möchte. Amen. Und wir lesen zum Beispiel im 1. Timotheus 2, da heißt es, ich ermahne euch vor allen Dingen, also vor allen anderen Dingen, dass ihr fleht, dass ihr betet, dass ihr Fürbitte tut, dass ihr Dank sagt für alle Menschen, die in der Gothic-Szene, die in Malawi, die, für die wir jede Woche beten, hier beim Tellerrand-Gebet, für deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn und für Könige und alle, die in Hoheit sind. Und Vers 2 hat sich nicht erübrigt, nur weil wir keine Monarchie mehr sind, sondern was damit gemeint ist, wir sollen beten für die, die in Verantwortung sind, die leiten sind, die in unserer Gesellschaft, in der Politik sind, egal ob das Bundespolitik ist oder ob das im Prenzlauer Berg Regionalpolitik ist oder in Berlin. Wir sollen für die Menschen beten, die in Autorität sind. Das ist sogar weiter noch als Politik gedacht. Das ist auch in der Wirtschaft Menschen mit Einfluss, Menschen, die unsere Gesellschaft prägen. Da sagt Paulus vor allen anderen Dingen, betet für diese Leute. Warum eigentlich beten, wollen wir uns angucken. Und zum damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, wurde der Bundespräsidentschaftskandidat gesucht. Es war auch klar, dass CDU und FDP plus eben weit andere in der Bundesversammlung die Mehrheit hatten, also dass ihr Kandidat dann, wenn alles glatt geht und normal abläuft, auch der nächste Bundespräsident sein wird, also verfassungsgemäß das höchste Amt in unserem Staat einnehmen wird, also die höchste Person ist. Und das macht Unterschiede. Gott denkt in Menschen, Gott denkt in Autoritäten. Und Wolfgang Schäuble war damals der Kandidat, der dann auch Bundespräsident geworden wäre. Und das ist auch jetzt kein Votum gegen Wolfgang Schäuble, sondern ein Votum, dass Gott eine andere Person für die damalige Zeit im Blick hatte. Und dieser Leiter der Gebetsarbeit hatte einen Traum. Und in diesem Traum hat er quasi den Amtssitz gesehen. Das war symbolisch dargestellt durch eine Kutsche damals. Und die Person, die in diese Kutsche eingetreten ist, die Bundespräsident werden sollte, war eine Person, das wusste er im Traum, die niemand auf dem Schirm hat. Niemand kannte die, niemand hat an diese Person gedacht. Es war so eine unscheinbare Person, die so am Rand war, die eigentlich nicht für dieses Amt in Frage kommen würde oder an die man so unmittelbar denken würde. Und das hat er weitergegeben damals an Leiter deutschlandweit und hat gesagt, er hat empfunden, dass Gott sagt, er hat einen ganz konkreten Kandidaten für die damalige Zeit. Und in diesem Traum war auch klar, oder in der Abfolge, in der Auslegung des Traumes, da weiß ich die Details nicht mehr, dass Gott uns ruft, 40 Tage zu beten und unter anderem andere auch zu fasten, die ganze Zeit, einzelne Tage, damit diesen Kandidaten, den Gott vorbereitet hat, dass der ins Amt kommt. Und ich weiß noch, ich war damals recht frisch im Glauben, ein bisschen über ein Jahr. Und das hat mich total angesprochen, das ist ja fantastisch, dass Gott deine Meinung hat und dass Gott darüber auch redet. Und ich bin da voll mit eingestiegen und habe immer wieder dran gebetet, immer wieder, wenn ich dran gedacht habe, Gott, du hast einen Kandidaten. Und dieses Stichwort war, den keiner kennt, den keiner so richtig auf dem Schirm hat und den möchtest du zum Bundespräsidenten machen. Habe ich mitgebetet, die ganzen 40 Tage. Und plötzlich, man weiß bis heute auch nicht, wenn ihr mal auch so eine Doku über Wolfgang Schäuble gelesen habt, da merkt ihr, dass er immer noch bewegt ist davon, dass er plötzlich nicht mehr der Kandidat war, dass Dinge sich anders entfaltet haben. Man weiß gar nicht genau, warum, aber sie haben beschlossen, Horst Köhler, damals Präsident vom Internationalen Währungsfonds, als Bundespräsidenten, als Kandidaten vorzuschlagen. Und nachdem diese Kandidatur bekannt gegeben worden war, dass die Wahl auf ihn getroffen ist, hat die Bild riesengroß, ich habe heute versucht, das zu finden im Internet noch und euch das Bild zu zeigen, aber ich habe es leider nicht gefunden, große Titelseite war die Frage, Horst, wer? Fragezeichen. Das war ihre Botschaft so. Wer soll das denn sein? Und das war genau, was Gott in diesem Traum gesagt hat. Es ist eine Person, die keiner auf dem Schirm hat, aber die Gott einfach für diese Zeit ausgewählt hat, das höchste Amt in unserem Staat einzunehmen. Und ohne das jetzt in alle Details zu deuten, weiß ich, dass mich total berührt hat, dass er auch bei beiden Einsetzungstagen, wo er quasi als Bundespräsident ernannt worden ist, auch nicht nur gesagt hat, so wahr Gott mir helfe, sondern er wirklich in eigenen Worten das weiter ausgeführt hat. Gott segne unser Land. An einer Stelle hat er gesagt, Gott segne, Gott schütze unser geliebtes Deutschland. Wo du gemerkt hast, er hatte etwas im Herzen, was wichtig war und was Gott wichtig fand für diese Zeit. Und trotzdem stellt sich die Frage, warum dann eigentlich beten? Also wenn Gott es will, wenn Gott auch einen Plan hat und Gott doch allmächtig ist, was er ist, warum macht er es dann nicht einfach? Also warum, obwohl Gott alles kann, den Masterplan hat, die Quelle aller Weisheit ist, macht er die Sachen nicht einfach? Warum eigentlich beten? Und Teil der Antwort finden wir in Psalm 115, könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne mal mit aufschlagen. Da lesen wir, dass Gott so unser Leben in zwei Bereiche, in Anführungszeichen, unterteilt oder in zwei Realitäten, in zwei Dimensionen. Das ist nicht ganz eindeutig zu verstehen, aber es beschreibt zwei Dinge. Und da heißt es in Psalm 115, 16, die Himmel sind die Himmel des Herrn und die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Also die Himmel, Gott regiert im Himmel. Alles, was Gott will, geschieht im Himmel zu 100%. Da hört ihr mehr im Multiplikatorenkurs darüber, weil alles Gute passiert im Himmel. Und Gott will, dass dieses Gute echt auf Erden sichtbar wird. Aber dann sagt er, aber die Erde, die Autorität über die Erde, die habe ich den Menschenkindern gegeben. Marc, kannst du fangen? Das ist mein Autoschlüssel. Und wenn ich jetzt Marc sagen würde, hier hast du meinen Autoschlüssel. Ich bin jetzt ein halbes Jahr im Ausland, was ich nicht bin. Ich meine das nicht ernst. Dann und ihm sagt, hey, du kannst hier mein Auto haben, du kannst damit machen, was du willst, ich gebe es dir, ich übergebe es dir und ich sage, hey, es ist eine Leihgabe, du kannst es so lange verwalten, bis ich wiederkomme und ich das ernst meine, dann hat Marc wirklich die Verantwortung für mein Auto. Wenn er gut fährt, wovon ich ausgehe und ich mag es auch vernünftig, also ich würde ihm mein Auto geben, dann gehe ich davon aus, dass wenn ich in einem halben Jahr zurückkomme oder wann auch immer, dieses Auto mir in gutem, gewaschenen, ausgesaugten Zustand mit neuem Öl und so weiter zurückgegeben werden würde, weil Marc ein guter Haushalter ist. Amen. Deswegen ist er auch Ältester in unserer Gemeinde, weil er ein guter Mann ist. Es gibt andere, ja, gebt ihm ruhig mal einen Applaus. Es gibt anderen Personen, denen würde ich das Auto nicht geben, weil ich nicht wüsste, ob es in einem halben Jahr überhaupt dasteht oder vielleicht verbeult dasteht oder dreckig dasteht oder, und ich meine jetzt nicht dreckig, also da ist ein Krümel, sondern total verwahrlost dasteht. Und genauso ist es. Gott hat den Menschen ganz real die Erde gegeben. Er hat gesagt, ihr seid die Verwalter auf Erden. Ich gebe euch Verantwortung. Ihr kümmert euch darum. Und die Verantwortung ist so real, dass wir damit Gutes tun können oder dass wir diese Verantwortung auch nicht in Anspruch nehmen können oder nicht ausführen können oder zur Seite legen können. Es ist das Gleiche, wir hatten in unserem Freundeskreis früher, da gab es einen jungen Mann, seine Eltern hatten ein sehr, sehr schönes Haus und der Vater war öfters mal verreist, also die waren getrennt. Ich klicke selber, vielen Dank. Da war der Vater öfters verreist und dann hat der Sohn regelmäßig, wenn der Papa unterwegs war, in diesem wunderschönen Haus wunderschöne Partys gefeiert. Und wir haben uns natürlich alle gefreut, dass er so weise war und das Haus seiner Eltern für Partys geöffnet hat. Die waren jetzt nicht so, wie ich sie heute feiern würde, die Partys, sondern die Häuser sahen teilweise, oder das Haus sah da teilweise danach aus, wo du denkst, ach du meine Güte. Also wenn ich der Vater gewesen wäre, ich hätte ihm den Schlüssel nicht nochmal gegeben. Zu damaligen Zeitpunkt fand ich halt super, dass der Papa ihm den Schlüssel immer wieder gegeben hat und gesagt so, pass auf das Haus auf. Aber der gute Mann hat nicht wirklich auf das Haus aufgepasst. So. Und das ist das Reale, wenn Verantwortung gegeben wird. Man kann Verantwortung gut einsetzen oder man kann Verantwortung nicht wirklich wahrnehmen und das, was eigentlich zustande kommen soll, das kommt nicht zustande. Und Gott hat sich entschieden, die Erde den Menschen zu geben, ganz real. Wir werden die nächsten Wochen noch mehr darüber hören, aber wir sind eingesetzt, auf dieser Erde zu herrschen, mit Gott gemeinsam. Und das ist schon, was im Garten Eden passiert ist, nämlich, dass Gott Adam und auch Eva dann eingesetzt hat und er hat sie aufgefordert, die über diese Erde zu herrschen, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Er hat ihnen Aufgaben gegeben und er hat dafür gesagt, es ist eure Aufgabe, hier Dinge in Position zu bringen. Das Interessante bei Gott ist, dass die Art und Weise, wie er das getan hat, es gibt verschiedene Arten, wie wir herrschen, wie wir regieren, aber eine Art und Weise, wie Gott Dinge kreiert und macht und tut, ist durch Worte. Wenn ihr die Bibel kennt, wenn ihr zumindest schon mal was vom Schöpfungsbericht gehört habt, wie die Christen glauben, dass die Welt entstanden ist und sie ist auch so entstanden, dann lesen wir, dass es heißt, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte, also der Geist Gottes war da und dann sprach Gott zum Beispiel, es werde Licht. Und in dem Augenblick, wo Gott gesprochen hat, hat der Geist Gottes das Wort Gottes genommen, es werde Licht und wumm, es wurde Licht. Und dann hat Gott sich das immer angeguckt und gesagt, oh ja, das war sehr gut. Alles, was Gott macht, ist gut. Amen. Alles, was Gott macht, hat Sinn, hat Frucht, bringt Leben, bringt Frieden, bringt Freude. Alles, was gut Gott macht, ist gut. Gott hat die Welt geschaffen durch Worte. Er hat Dinge in Existenz gerufen. Gott sprach und es geschah. Das lesen wir auch in den Psalmen. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Durch Worte kommen Dinge in Existenz. Im Römerbrief, ihr dürft es gerne mal mit aufschlagen, im Römerbrief 4, das ist ein Buch im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, wo Paulus einen Brief an die Gemeinde damals im alten Rom schreibt. Und da schreibt er etwas über Abraham, das ist auch ein Freund Gottes gewesen aus dem Alten Testament, der mit Gott gelebt hat, der Gott geglaubt hat. Und dann beschreibt er ihn, sagt, diesen Abraham habe ich zum Vater vieler Nationen gemacht, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht. Und dieser Gott ruft das Nichtseiende, wie wenn es da wäre. Gott durch Worte ruft Dinge in Existenz. Er ruft, er spricht und dadurch passieren Dinge. Gott herrscht durch Worte und er fordert uns auf, durch Worte, durch Reden, durch Sprechen zu herrschen und Dinge in Position zu bringen auf der Erde. Warum eigentlich beten? Gute Frage. Wirklich gute Frage. Ich denke mir das manchmal, also ich erwarte ja auch nicht von meinen Kindern, dass sie sagen, dass sie kommen. Also ich sage ihnen, ich würde gerne in Urlaub fahren und jetzt kommt bitte zu mir und sagt mir, Papa, wir würden gerne in Urlaub fahren. Sondern wenn ich das doch will, dann denke ich mir, dann kann ich es doch einfach tun. Dann muss ich es ja nicht meinen Kindern sagen, dass sie es mir sagen. Ihr müsst wirklich verstehen, es geht nicht darum, dass wir es Gott zurücksagen in gewisser Form, sondern dass Gott Dinge auf dem Herzen hat und dass er die Erde, die Verantwortung, die Herrschaft über die Erde den Menschen gegeben hat. Wir sind verantwortlich, Dinge in Position, Dinge in Existenz zu bringen, nicht nur durch Gebet, aber auch durch Gebet. Weil durch Worte, durch Reden, durch Sprechen passieren Sachen. Amen. Wir sehen das im Neuen Testament. Jesus geht zu Leuten, da ist ein Lahmer. Und dann sagt er zu ihm durch Worte, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und der Lahme, der auf seinem Bett liegt, der könnte sich ja denken, na, wenn ich aufstehen könnte und mein Bett nehmen könnte, dann würde ich ja nicht rumliegen. Aber in dem Augenblick, wo er spricht, wo Jesus spricht, wo Worte geschehen, kommt der Heilige Geist. Und wenn es Worte aus dem Herzen dem Willen Gottes entsprechend sind, dann kann der Heilige Geist diese Worte nehmen und dadurch Realitäten schaffen. Durch Worte kommen Dinge in Existenz. Wir sind gerufen, durch Worte Dinge zu tun. Zurück ins Jahr 2003. Gott hat auf seinem Herzen, dass es einen Kandidaten gibt, den er in Position bringen möchte in unserem Land. Er offenbart es der Gemeinde. Er sucht Menschen, die ihn hören, die ihn kennen, zu denen er sprechen kann. Und er sagt, das ist mein Plan und ich möchte, dass du jetzt durch Gebet die Dinge in Position bringst und aussprichst, weil du hast die Autorität über diese Erde. Das bedeutet wirklich auch umgekehrt, Gott hat in gewisser Form seine Autorität, seine Herrschaft, seine Allmacht in die Hände der Menschen gegeben. Also wenn ich Marc, und er hat ihn immer noch, Marc, bleib hier mit meinem Autoschlüssel, hau nicht ab, er hat jetzt die Vollmacht über mein Auto. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu ihm sage, Marc, es wäre super, wenn ich unterwegs bin, wenn du immer Schwester S., die nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs ist, abholen würdest, liegt es wirklich an Mark, ob Schwester S abgeholt wird oder nicht. Er hat das Auto, er hat den Schlüssel. Ich kann ihm sagen, was auf meinem Herzen liegt. Ob er es macht, liegt jetzt bei ihm. Er hat die Autorität, er hat die Vollmacht. Genauso ist es mit der Erde. Wir haben die Vollmacht, wir haben die Autorität, wir haben das Mandat. Wir sind gerufen, auf Erden das zu etablieren, durch viele Wege, aber im Kontext der Serie Gebet, durch Gebet. Wenn wir es tun, geschieht es. Wenn wir es nicht tun, sind diejenigen, die in Verantwortung sind, nehmen ihre Verantwortung nicht wahr und Dinge geschehen tatsächlich nicht. Das ist enorm wichtig, dass wir das bejahen. Es ist nicht so eine Beschäftigungstherapie. Also, was könntet ihr machen? Ach, betet doch einfach. Also ob ihr betet oder nicht, macht keinen Unterschied, aber damit ihr was zu tun habt, redet doch einfach den ganzen Tag so. Oder ich sage euch Dinge, ihr sagt sie mir, aber eigentlich macht es keinen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Ob wir beten oder nicht beten, ob wir die Dinge, die Gott will, hören oder nicht hören und darauf reagieren oder nicht reagieren, macht einen Unterschied. Wenn er das ignoriert, wird Schwester S einfach nicht abgeholt. So ist es. Und so ist es auch, wenn wir unser Mandat als Priester und Könige, lesen wir am Ende der Bibel, da lesen wir, dass wir, die wir Gott kennengelernt haben, da beschreibt er zwei Aufgaben. Er sagte, wir sind auf der Erde wie Priester, dazu mehr an anderer Stelle, und wie Könige, Personen, die herrschen, die Autorität ausüben, die Dinge entscheiden und in Position bringen. Das ist deine Aufgabe, wenn du mit Gott lebst. Amen. Du bist geliebt, du bist Kind, du bist Freund Gottes und so weiter und so fort. Die Bibel nennt uns auch Braut, also wir sollen wie verliebt sein in Gott. Aber wir haben auch eine ganz reale Aufgabe, unter anderem, dass wir herrschen und regieren. Nicht herrschen, wie man es vielleicht falsch hören könnte, der Begriff könnte man auch völlig missverstehen. Auch hier ist es gut, das Herz Gottes zu kennen. Als Jesus über Herrschaft, über Leiterschaft, über Verantwortung und hohe Ämter spricht, da sagt er, seid wie ich, seid ein Leiter wie ich. Und dann gibt er seinen Jüngern ein Beispiel und er sagt, guck mal, er bindet sich hier was um und er fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und da sagen die Leute, oh, seine Jünger, seine Freunde, du kannst mir doch nicht die Füße waschen. Du bist doch der Leiter, du bist doch der Chef, du bist doch der Meister. Wir müssten deine Füße waschen, wir sollten deine Diener sein. Und Jesus sagt, nein, nein, in meinem Königreich, da soll der, der groß sein will, der Kleinste sein. Und der Erste sein will, der soll der Letzte sein. Und da merken wir auch etwas. Gott sagt, ich setze euch als Könige ein. Ich setze euch ein als Herrscher auf der Erde, aber das ist nicht, dass du jetzt überlegst, okay, wo ist mein Palast und welchen Thron nehme ich nochmal, welches Zepter könnte mir gut gefallen, sondern wir sind gerufen als Könige im Gebet zu dienen. Wir haben gestern ein Leitertreffen gehabt, haben darüber gesprochen, über das Tag- und Nachtgebet, was wir aufrichten werden, dazu gleich am letzten Punkt noch ein paar mehr Sätze. Und da habe ich erzählt, es gibt, wenn du sowas machst, auch regelmäßig machst, wir haben jetzt seit fünf Jahren Frühgebet, gibt es unter der Woche immer um 6 Uhr Frühgebet. Ja, das ist auch schön, dass Gott diese Gnade gegeben hat. So. Und es gibt da Zeiten, die sind echt gut. Und es gibt Zeiten, die sind echt treu. Da ist man einfach treu. Und war da und merkt, es war einfach gut und richtig, aber auch nicht glorreich. Und da merkst du, herrschen, Verantwortung übernehmen, König sein bei Gott, ist glorreich. Ist glorreich, wenn Gott zu dir spricht, sagt du, ich habe da einen Kandidaten, ich habe ein Geheimnis für dich. Und Gott sucht solche, die diese Geheimnisse hören. Er sucht Menschen, die im Ratschluss Gottes stehen wollen, die hören wollen, was Gott vorhat, die die Geheimnisse der Könige der Erde wissen wollen. Im Alten Testament, in dem Bund vor Jesus, beim Volk Israel, gab es Propheten, da heißt es, die wussten, was die Feinde Israels in ihren Gemächern, in ihren Schlafzimmern sprechen. Gott hat zu denen gesprochen über ihre Strategien, über das, was sie vorbereitet haben. Und Gott sucht Vertraute, die wissen, was Gott macht. Und hey, das ist glorreich. Amen. Es ist glorreich, wenn du merkst, Mann, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, sucht solche, mit denen er seine Geheimnisse und seinen Ratschluss teilen kann, um dann mit ihnen zusammenzuarbeiten und seine Herrschaft auf Erden aufzurichten. Warum? Weil er sich entschieden hat, seine Vollmacht und seine Allmacht in die Hände der Menschen zu geben. Er hat uns die Autorität über die Erde gegeben und Gott kann auf Erden nicht einfach tun, was er will, weil er in seinem freien Willen seine Souveränität beschnitten hat. Es ist mein Auto, aber wenn ich mich entscheide, es dir zu geben, dann habe ich nicht mehr die volle Verfügbarkeit. Das ist so. Wenn ich es dir völlig übertragen würde, also wenn ich jetzt, habe ich es dir geliehen für 6 Monate, wenn ich sagen würde, ich gebe es dir, es ist deins, dann habe ich gar keine Vollmacht mehr darüber. Dann würde ich sagen, bitte gib es mir zurück, es war eine falsche Entscheidung. Aber wenn Marc sagt, nee, mache ich nicht, dann ist das Auto weg. Gott hat die Erde den Menschen gegeben. Wir herrschen über diese Erde. Er setzt uns als Könige ein, um zu herrschen, Autorität zu übernehmen. nicht um uns selbst zu gefallen, sondern um Diener zu sein. Es gibt da glorreiche Zeiten. Gott sagt, sein Bund, Psalm 25, dient dazu, uns ins Vertrauen zu rufen. Er sucht die, mit denen er sein Herz, seine Pläne, seine Weisheit, seine Gedanken teilen kann. Das ist etwas, was mich immer total angespornt hat. Da habe ich mir, Gott, ich will so einer sein. Wenn ich gelesen habe bei Jeremia, wer stand im Ratschluss Gottes, dann habe ich mir, Gott, ich will im Ratschluss Gottes stehen. Ich möchte hören, was du zu sagen hast. Letztes Jahr, als die Flüchtlingsmöglichkeit, Amen, keine Krise, sondern eine Möglichkeit von Gott her, eine große Chance, um Gewaltiges zu tun, Amen, auf ihrem Höhepunkt war, uns viele tausend Meinungen gab von Leuten, die mit Gott gar nichts zu tun haben, zu den geistlichsten Leuten. Da gab es eine ganze Bandbreite von Meinungen. Ich hatte auch eine Meinung und da habe ich mir gedacht, aber eigentlich wüsste ich jetzt mal total gern, was du darüber denkst, Gott. Und nicht nur so abstrahiert aus dem Wort, wo ich merke, doch, ich sehe schon deinen Herzschlag zu verschiedenen Themen, sondern ich würde mal so ganz präzise gehören, wie siehst du das? Und wir saßen am Weihnachtstisch bei meinen Eltern, im Weihnachten 2015, und da habe ich das so gesagt, ach, eigentlich bräuchte man da so ein Wort des Herrn. Und in der Nacht hatte ich einen Traum. Und Gott hat mir zwei Bibelstellen gegeben, eine ganze Szene, und hat mir gezeigt, wie er die Situation sieht. Ich verrate es euch jetzt nicht, aber es war sehr erbaulich. Und Gott hat wirklich diese Situation gebraucht, die, um Großartiges zu tun. Amen. Das ist kein Fluch, das ist kein Gericht. Das ist gut, dass wir barmherzig sind zu Elenden. Es ist gut, dass wir weise sind, das ist alles in Ordnung. Aber es ist gut, dass wir als gesegnetes Land Segen weitergeben. Amen. Es ist gut, dass wir unsere Ressourcen, unsere Möglichkeiten teilen und die Auswirkungen sind noch niedrigere Arbeitslosigkeit, noch mehr Export, noch mal Überschuss, total biblisch. Gebt denen, die dir nicht zurückgeben können und Gott wird zurückgeben. Amen. Und wer es nicht glaubt, darf nachforschen. Gott ruft uns als Diener diesem Volk und unserem Volk und dieser Welt zu dienen. Da gibt es glorreiche Zeiten und da gibt es treue Zeiten. Warum aber durchreden? Warum macht Gott das so? Wir sehen es immer wieder, er ruft Dinge in Existenz. Im Alten Testament gibt es einen Mann, einen Propheten Elia. Da sagt Gott, er möchte dem Volk was zeigen, deswegen wird es nicht regnen dort. Das hat auch mit Gericht zu tun, das ist eine Geschichte in sich selbst. Aber es wird für 3,5 Jahre dort nicht regnen. Das sagt er dem Propheten. Elia, Mariam, du bist jetzt Elia, es wird nicht regnen. Und dann könntest du dir denken, wow, was für ein Vertrauensverhältnis ich und Gott haben. Und genau so ein Vertrauensverhältnis will Gott zu dir haben. Amen. Dass du seinen Ratschluss hörst. Wer es glaubt, sagt Amen. Dass Gott so mit Marion reden möchte. Amen. Empfang es. Aber Elia ist da nicht stehen, da will ich mal gucken. Sondern im Jakobusbrief, die Bibel legt sich manchmal gegenseitig aus. Da lesen wir an der einen Stelle was und an der anderen Stelle bekommen wir ein paar detailliertere Informationen dazu. In einem Buch, dann im Neuen Testament, da lesen wir über diesen Elia, dass er ein Mann war wie du und ich, der gleiche Gemütsbewegungen hatte. Das heißt, er hatte gute Tage und er hatte treue Tage. Nicht so gute Tage. Tage, die glorreich waren und Tage, die herausfordernd waren. Tage, wo er sich gefühlt hat wie der Mann Gottes, der große Prophet. Und Tage, wo er dachte, Mann, wer bin ich überhaupt? Und wo er einfach nur geflohen ist und völlig überwältigt und überfordert war vom Leben. So wie es dir und mir auch manchmal geht. Und dann heißt es, als er dieses Wort Gottes gehört hatte, da betete er inständig. Auch interessant, man könnte es auch übersetzen, er betete mit Gebet. Das heißt, er betete und betete. Vielleicht betete er, dass er betet und betete, dass er nicht aufhört zu beten, weil Beten so wichtig ist. Auf jeden Fall betete er, dass es inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht für 3,5 Jahre auf der Erde. Also der Prophet hört, was Gott sagt und sagt dann nicht, naja, Gott hat ja den Regenknopf, Gott wird ja schon drücken, sondern er versteht, dass er derjenige ist, der auf der Erde vollziehen muss und entscheiden muss und aussprechen muss, was Gott möchte. Das ist irre, was wir für eine Verantwortung haben. Das kann einen erschrecken und es kann einen erbauen und zeigen, was für eine Würde wir haben. Und das soll es. Es soll uns zeigen, wow, du bist nicht irgendjemand. Du bist nicht irgendwie, es ist ja nett, dass du gerettet bist. Du bist von Gott tatsächlich jemand, der als König und Priester und viele andere Dinge, aber auch König und Priester, auf Erden eingesetzt ist, um über diese Erde zu herrschen. Gott möchte Dinge tun und er braucht dich und mich, dass wir es hören und dass wir noch nicht sagen, ja, dann gucken wir mal, sondern dass wir sagen, und jetzt übernehmen wir, was wir gehört haben und bringen es im Gebet zurück zu Gott, beziehungsweise wir sprechen durch Gebet aus, dass die Dinge geschehen, die Gott tun möchte. Wer es glaubt, sagt Amen. Elia betet inständig. Das heißt, er sagt, man stellt sich so vor, mich bewegt es immer wieder, wenn ich mir das durchdenke, weil ich muss doch jetzt Gott nicht überreden, dass er diesen Regenknopf drückt. So. Das war doch seine Idee. Aber das heißt, er betete inständig. Und nicht nur, dass Gott endlich diesen Regenknopf drückt und es stoppt, sondern nach 3,5 Jahren sagt Gott, so Elia, jetzt sind die 3,5 Jahre vorbei, jetzt soll es wieder regnen. Und sagt Elia nicht, ja okay, dann drück halt den Knopf, gute Idee, also hilft dem Land auch, ist alles trocken, wir haben kein Wasser mehr, würde ich auch machen. Sondern es heißt, Elia geht auf einen Berg und dann heißt es, er ging in eine gebärende Position, also mache ich jetzt nicht, in eine Position wie Gebärung, also wie als ob man etwas zur Geburt bringt. Und es heißt, und er fing an zu beten, also wieder diese Dimension, dass Gott etwas sagt und er sagt, naja gut, dann drück doch den anderen Knopf. Und das ist genau, wir müssen uns damit versöhnen, weil es so wirkt, als ob Gott etwas sagt. Und jetzt soll ich Gott überreden, dass er es wirklich tut, wo ich mir denke, na, du hast es doch entschieden. Wenn du einen Kandidaten hast, den niemand auf dem Schirm hat, na, dann hol ihn doch. Aber Gott sagt, nein, du herrschst auf Erden. Du schaffst Realitäten. Wir wissen nicht in allen Details, wie es aussieht. Wir kennen manche Ausschnitte, manche Dinge können wir benennen. Wir wissen nicht jedes Detail. Wir lesen im Alten Testament, beim Propheten Daniel zum Beispiel, dass als er betet, dass Engel in Bewegung gesetzt werden von Gott, aber dann auch Engel in Bewegung gesetzt werden vom Feind, vom Bösen. Und dass die in der unsichtbaren Welt gegeneinander kämpfen und dass dann es nicht vorwärts geht. Dass er sagt, der Engel kommt dann und sagt, du, ich bin schon vor Tagen unterwegs gewesen zu dir. Ich lese euch die Stelle an anderen in den nächsten Wochen genauer vor. Ich wollte schon viel früher kommen, aber diese dämonische, gottlose Macht stand mir entgegen. Und dann musste erst dieser andere Engel kommen und mir helfen. Und dann liest man das und denkt, das klingt wie Science Fiction. Aber rat mal, wo Science Fiction ihre Inspiration her hat. Dinge können nur verdreht werden. Es sind Realitäten, die im unsichtbaren Raum stattfinden. Wenn ich spreche, sei geheilt. Wenn Jesus sagt zu dem Lahmann, sei geheilt. Du, da passiert was im Unsichtbaren. Da sagt der Heilige Geist, Amen. Und dann kommen Engel. Manche Leute können die unsichtbare Welt sehen. Dienstbare Geister, sagt das Alte und das Neue Testament. Flammen, Feuerflammen wie Winde, die kommen um die Rettung, die Gott beschlossen hat. Zu bringen, das sind Boten, reale Wesen, die Dinge tun, die Gott tun will. Das ist nicht so, oh, Legende, schöne Story, wir sitzen hier allein im Raum. Wir sitzen hier nicht allein im Raum. Ich wünsche mir, und es kommt, dass Zeiten kommen, es gibt Versammlungen, wo die unsichtbare Welt sichtbar wurde, wo eine ganze Versammlung Dinge gesehen hat, gespürt, gerochen hat, wo die unsichtbare Welt, die schon Bonhoeffer kannte, die sich um uns weitet, ganz greifbar und ganz real wird. Das ist Realität. Wir beten nicht ins Leere. Wenn wir beten, werden Dinge freigesetzt. Da kommen Dinge in Bewegung. Da wird in der unsichtbaren Welt was aufgewühlt. Da kommen Engel in Bewegung, noch mehr Engel in Bewegung. Da gibt es Kampf, da gibt es Konflikt, damit die Dinge Gottes zustande kommen. Wir sind nicht im neutralen Raum. Gott ist kein Bürokrat, nichts gegen Bürokraten, der da oben sitzt am Schreibtisch gelangweilt und wenn er dann 35 Mal gehört hat, lass es doch bitte regnen, dann sagt er, naja gut, dann drücke ich halt mal den Knopf. Wir haben ein falsches Bild. Wir müssen verstehen, dass Gott Dinge tun will, im Himmel beschlossen hat, in seiner Weisheit. Aber diese Erde, die er uns gegeben hat, der Schlüssel wurde weitergegeben an den Bösen. Das ist, was die Schrift lehrt. Ein anderer regiert diese Welt. Jesus nennt ihn der Gott dieser Welt. Satan, der Teufel, die Schlange, der Lügner, der Verführer. Keine Legende, nicht ein mystisches Wesen, nicht irgendwie so eine dunkle Theorie, sondern eine reale, personifizierte Kraft mit weiteren Engeln und Wesen und Dämonen, die es real gibt, beherrscht diese Erde, sagt die Heilige Schrift. Und Gott will seine Herrschaft aufrichten und er nimmt uns mit in dieses Abenteuer. Hey, Christsein ist das Gegenteil von langweilig. Amen. Wenn wir sagen, wir fangen an zu beten, dann sagen wir nicht, ja, weil wir nichts Besseres zu tun haben, irgendwie Kino ist jetzt so langweilig geworden, in Urlaub gehen ist auch so langweilig, also beten wir jetzt, sondern Gott sagt, ich will meine Herrschaft aufrichten und ich möchte Dinge tun, die sind so gewaltig, aber es gibt Dinge, die sind so gewaltig dagegen und ich brauche Leute, die on board kommen und mitmachen, damit Dinge freigesetzt werden. Gott braucht nicht 10 Leute, die ihn überreden oder komm, damit Gott mal macht, lass uns mit 100 ihn jetzt überreden oder mit 150, sondern Gott sagt, ich brauche Gebet, damit Kraft freigesetzt wird, damit im Unsichtbaren Dinge passieren, damit die Gedanken Gottes zustande kommen in unserem Leben, in unserer Stadt und in unserem Land. Amen. Es ist eine Realität. Gott ruft uns ins Gebet, weil es eine unsichtbare Welt gibt, weil es da Konflikt gibt, weil es dort Kampf gibt und wir dürfen nicht Lehren machen, wo es nicht eindeutig ist. Aber wir sehen, dass durch das Fasten und Beten von Daniel durch Gebet Engel und weitere Engel freigesetzt werden. Und es ist deutlich aus dieser Stelle, dass durch weitere Engel, die freigesetzt werden, eine Übermacht kam auf göttlicher Seite, so das, was Gott tun wollte, geschah. Das heißt, wenn nicht ein weiterer Engel freigesetzt worden wäre, durch Gebet und Fasten, wäre keine Übermacht da gewesen und Dinge wären nicht geschehen. Und es ist wichtig, wir müssen diesen Lehrsatz, den wir oft in unseren Herzen haben, was Gott will, passiert ja sowieso, streichen. Was Gott will, passiert nicht einfach sowieso. Sonst würde die Welt gar nicht so aussehen, wie sie aussieht. Wenn das, was Gott will, passieren würde, dann würde die Welt nicht aussehen, wie sie aussieht. Dann würde kein Kind verhungern, dann würde keine Ehe geschieden werden, dann gäbe es keine Kriege, keine Ungerechtigkeit, kein Mobbing, keine Krankheit. Wenn das, was Gott will, einfach geschehen würde, dann wäre diese Erde ein anderer Platz. Amen. Das sollte uns erschreckend zu denken geben, wer denn in Verantwortung für diese Erde ist. Dann haben wir auch die Antwort, warum die Erde aussieht, wie sie aussieht. Und dabei ist Gott aber auch nicht stehen geblieben, sondern er hat eine Lösung gefunden. Er hat gesagt, ich suche Menschen, die mich kennen, die in Zusammenarbeit mit mir diese Erde zu dem Ort wieder machen, den ich von Anfang an in meinem Herzen hatte. Das passiert nicht einfach so. Das passiert durch Kampf, realen geistigen Kampf. Nicht, ich rede hier nicht von Kreuzzügen, wie es missinterpretiert worden ist, auch in der Geschichte. Ich rede nicht von Schwertern, ich rede nicht von Kampf gegen Menschen. Die Bibel sagt uns, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Aber sie spricht von Kampf. Das heißt auch nicht, wir beten, weil es langweilig ist. Wir beten, weil wir nichts Besseres zu tun haben. Wir beten, weil wir einen Kampf haben, einen realen Konflikt. Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistige, geistliche, dämonische, reale Mächte, die diese Erde, Städte, Nationen, Familien, einzelne Personen, die Welt an sich beherrschen, regieren und binden. Das ist real. Und Gott ruft uns und weckt uns und sagt, seid Teil der Lösung. Tretet ein in das Abenteuer, was ich vorbereitet habe. Werdet Vertraute, die glorreiche Zeiten erleben und die treue Zeiten erleben, was aber absolut notwendig ist, damit das, was Gott tun will, passieren kann. Amen. Was Gott will, passiert nicht einfach. Sondern Gott spricht und er sucht Menschen, die kämpfen im Gebet und im Geist. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern durch Gebet. Und das ist die Art und Weise, wie wir kämpfen. Indem wir ringen, indem wir beten, da gibt es verschiedenste Formen, kommt das, was Gott will, auf Erden zustande. Elia wusste das. Weil Elia das wusste, fing er an zu beten und zu ringen. Ihr könnt es nachlesen in 1. Könige 17 und dann auch 18. Und als es nicht geregnet hat, nach 3,5 Jahren, geht er in Gebärposition und fängt an. Wir wissen nicht, was er gebetet hat. Wir wissen nur, es war inständig und es war konsequent. Und er war ein Mann wie du und ich. Das ist die gute Nachricht. Das heißt, auch du kannst Regen bringen, wenn es keinen Regen gibt. Und wenn Gott sagt, jetzt mal eine Zeit, wo ich was Gewaltiges tun möchte und was stoppen möchte und mein Wort bestätigen möchte durch gewaltige Zeichen, kannst auch du das tun, weil er jemand war wie du und ich. Amen. Er betet und nach dem ersten Mal beten, nach der ersten Gebetszeit, keine Ahnung, ob das eine Minute war, ob das eine halbe Stunde war, schickt er seinen Knecht und sagt, schau, ob Wolken kommen. Strahlend blauer Himmel war es. Der Knecht läuft, sieht nichts, sagt, nichts zu sehen. Und sagt Elia, okay, Gott hat gesprochen, wir beten weiter. Und er betet und er ringt. Wir wissen nicht wie, eine Minute, 5 Minuten, eine halbe Stunde, laut, leise, in Sprachen, wie auch immer, das gab es damals noch nicht. Aber wie auch immer, er betet und schickt seinen Knecht wieder, das zweite Mal. Und nichts. Und er geht zurück in den Gebetsraum, in seine Schicht, die er sich festgemacht hat, zu übernehmen. Und er betet wieder und die dritte war glorreich. So eine Gegenwart Gottes. Der betet und denkt, Mann, jetzt regnet es ganz gewiss. Ich habe Gottes Gegenwart so gespürt. Er schickt den Knecht. Nichts. Das kann gar nicht sein. Das war so stark heute Morgen beim Gebet. Kann gar nicht sein, dass da keine Wolke da ist. Geht er wieder zurück, weil er sich eingetragen hat und gesagt hat, ich bin dabei, obwohl er gar keine Lust hat an dem Tag. Da gab es die Party und wer macht schon Mittwochnachmittags um 16 Uhr eine Party, aber er war extra mittwochs um 16 Uhr, weil er dachte, da wird nie eine Party sein, aber jetzt ist Party und er kann nicht zur Party, sondern muss in den Gebetsraum, weil er einfach sich eingetragen hat und festgemacht hat. Und er geht in den Gebetsraum, bei Punkt 4, ist voll treu, denkt man, wenn ich so einen Preis bezahle, kann Gott nicht anders als reagieren. Und die Wolke kommt immer noch nicht bei Gebet 4. Es gehen einige Wochen ins Land, Gebet 5, Gebet 6, er nimmt vielleicht noch eine Nachtschicht, geht mal beim anderen mit rein, sagt, Mann, wir müssen das Gebet intensivieren. Und tatsächlich, bei Gebet 7, nicht weil wir Gott überredet haben, warum auch immer, ich habe noch nicht mal eine Antwort, aber bei Gebet 7 sagt der Knecht, du, da kommt eine ganz, ganz mini, klitzekleine, graue Wolke. Und Elia hat gesagt, das ist es, Amen. Entweder waren es Augen des Glaubens oder er hat sich gedacht, jetzt reicht's mir, Gott, den Rest musst du jetzt wirklich machen. Auf jeden Fall sagt er, er war ein Mann voller Glauben. Er war ein Mann voller Glauben. Er wusste, spann den Wagen an, renn, ich höre rauschende Wasser. Das sind Augen des Glaubens, die bekommst du auch nur im Gebet. Josua war im Zelt der Begegnung, dort wo Gott war, das war im Alten Testament der Ort, wo Gott seinem Volk begegnet ist, da war Mose immer, der das Volk geleitet hat und Josua war der Knecht. Und Mose ist dann nach einer Zeit rausgegangen und Josua ist an diesem Ort der Begegnung geblieben. Und er hat Augen des Glaubens bekommen. An diesem Ort bekommst du Augen und Ohren des Glaubens. Als sie das Land einnehmen sollen im Alten Testament, was Gott ihnen verheißen hat, gibt es riesige Widerstände. Alle haben Angst. Aber Josua sagt, Gott ist mit uns. Warum? Weil er Gott kannte, weil er Gott kennengelernt hat. In glorreichen Zeiten und in treuen Zeiten. Amen. Elia wusste, kleine Wolke, ich höre rauschende Wasser, rauschende Getöse. Und tatsächlich, nach kurzer Zeit fing es an, in Strömen zu regnen. Gott macht uns zu geistlichen Menschen in der Gegenwart Gottes. Gott ruft uns zum Gebet, zum Ringen, zum Beten, weil er Gewaltiges tun möchte und weil die Dinge Gottes nicht einfach geschehen. Amen. Das war nicht eindeutig genug. Die Dinge Gottes geschehen nicht einfach so. Amen. Ich erzähle euch heute nicht viel über Hannah und Simeon, das machen wir nächste Woche oder zu einem anderen Zeitpunkt, sondern meine Frage ist, was bringst du? Also Elia brachte Regen, Hannah und Simeon brachten Jesus, in Anführungszeichen, und was bringst du? Gott ruft uns in Partnerschaft durch Gebet. Er möchte, dass wir die Dinge hören von seinem Herzen, von seinem Plan und dass wir sie dann zu ihm zurückbeten. Durch Gebet etablieren wir diese Realität. Das sehen wir auch am Beispiel Israel, Jerusalem. Wenn ihr wollt, könnt ihr in Jesaja 62 noch mehr darüber lesen, gerade was Marc auch heute gesagt hat, wo er sagt, ich habe einen Plan mit Israel, ich habe einen Plan mit Jerusalem und ich suche Leute, die Tag und Nacht, das ist von 0 bis 0, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, Jahr für 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 Jahr, bis Jesus wiederkommt. Amen. Sagt er, ich rufe Leute auf meine Mauer Tag und Nacht, die nicht aufhören, sagt er in Jesaja 62, mich an das zu erinnern, das auszurufen, das zu beten, das zu etablieren, bis ich Zion mache zum Lobpreis der Völker, bis ich die Herrlichkeit von Jerusalem aufrichte. Gott tut die Dinge durch Gebet und er ruft dich und er ruft mich. Mike Bickel sagt das ganz schön. Irgendwie sagt er, ist es das? Und er hat Gott gesagt, er wird ihn fragen, warum es so ist. Aber er sagt uns Dinge, die wir ihm dann zurücksagen im Gebet. Ich habe etwas Licht in dieses Dunkel gebracht, warum es so ist. Und ich möchte euch einfach zum Abschluss nochmal mit hineinnehmen in das, was wir als Gemeinde in den nächsten Wochen tun werden. Starten werden, besser gesagt, weil wir werden nicht mehr stoppen. Wer es glaubt, sagt Amen. Wenn du nicht Amen gesagt hast, musst du jetzt mitmachen. Wir werden in den nächsten Wochen starten und nie mehr aufhören. Wer es glaubt, sagt Amen. Und du kannst auch prophetisch Amen sagen, dann kriegst du den Glauben dafür, falls du es noch nicht glaubst. Amen. Amen. Vielen Dank. Wir werden starten am 28.03. Das ist in knapp, nicht ganz, also etwas, über 2 Monate. Bewusst, damit wir die Dinge gut vorbereiten können. Wir wollen da nicht reinstolpern, tun wir sowieso nicht, weil wir haben das seit 11 Jahren auf dem Herzen und wir haben vor 11 Jahren angefangen, dafür zu beten. Also das heißt, wir haben diese Dinge getragen, wir haben Gebetswochen gemacht, wir haben Stunden gefüllt. Im Oktober 2005 war das Erste, was Gott zu uns gesagt hat, dass er in Ost-Berlin Tag- und Nachtgebet haben möchte. Jetzt sind wir 11 Jahre später und jetzt gibt Gott Glauben und Gnade und sagt, jetzt ziehen wir das Ding komplett auf. Auch hier, wenn du Fragen hast zum Tag- und Nachtgebet, die nächsten Wochen in verschiedenen Formen im Gottesdienst und anderen werden wir immer weiter darüber reden, bis das Bild komplett ist und du hoffentlich dann noch eine Schicht findest. Amen, Amen, Christoph. Genauso. Momentan gibt es noch welche, deswegen werde ich auch öfters draußen an der Info-Ecke stehen, auch heute nach dem Gottesdienst. Ich werde kurz beten und dann rausgehen, Fragen beantworten, dich eintragen, weil wir dieses Gebet füllen wollen. Tag und Nacht, Gott richtet Tag und Nacht Gebet auf. Das ist nicht ein netter Arbeitszweig, das ist die Strategie des Heiligen Geistes für diese Zeit. Warum, wieso, hörst du im Multiplikatorenkurs, hörst du hier im Gottesdienst in den nächsten Wochen, kannst du auf einem Seminar hören, das wir auch online haben vom August letzten Jahres. Gott denkt in Tag und Nacht Gebet und ich gehe jetzt nicht in die Details, warum und wie, warum Gebet gut ist, habt ihr heute gehört, sondern ich möchte einfach nochmal ein paar praktische Sachen sagen. Erstens, wer mitmacht in dieser Phase, die am 28.03. losgeht, wird verbindlich dabei sein, ihr habt das Feuer gesehen, das ist mein Lieblingseffekt, ich zeige ihn euch nochmal, extra fürs Tag- und Nachtgebet, ja, der ist verbindlich dabei, zumindest für die nächsten 9 Monate. Warum 9 Monate? Weil es eine euphorische Zeit geben wird. Dann gibt es eine Treuezeit, wo du dich fragst, warum stehe ich überhaupt um so eine Uhrzeit auf? Was mache ich hier eigentlich? Und dann kommt diese normale Zeit, wo du merkst, es macht total Sinn. Und weil wir in 9 Monaten was gebären. Nach 9 Monaten wird der Einzelne vielleicht merken, ich brauche eine andere Uhrzeit. Der andere sagt, ich brauche 3 Schichten mehr. Der andere sagt, ich nehme vielleicht eine weniger. Der andere sagt, Tag war gut, aber ich gehe jetzt in die Nacht. Der Nächste sagt, ich ziehe leider weg. Das kann auch zwischendurch sein, das ist in Ordnung, dann finden wir Ersatz. Aber der Nächste sagt, oh, das ist gar nichts für mich. Wobei, das glaube ich nicht. Aber 9 Monate, wenn du mitmachst, bist du 9 Monate dabei. Das heißt, wenn du krank bist, musst du Ersatz finden. Wir werden das so machen bei uns. Wir werden einen realen Hirtenstab haben, einen hölzernen, großen Hirtenstab als Zeichen, dass wir hirten, dass wir herrschen, dass wir fürsorglich sind, der Stunde für Stunde weitergegeben wird. Und wenn du nicht kommst, muss da jemand sitzen bleiben und kann nicht weggehen. Deswegen musst du kommen. Und wenn du nicht kommen kannst, aber das klappt, keine Sorge, dann musst du Ersatz finden. Du musst jemanden finden, der dorthin geht. Wir werden auch einen Pool von Notfallleuten haben, die einspringen können, wenn man gar niemanden findet im engsten Kreis. So. Aber es wird Stunde für Stunde weitergehen, 9 Monate lang. Wenn du krank bist, braucht es Ersatz. Wenn du in Urlaub fährst, das weißt du ja, gar kein Problem, dann finde Ersatz. In der Sommerpause teilen wir uns ein. Wir bekommen das hin. Gott wird Gnade geben. Wer es glaubt, sagt Amen. Ich brauche jetzt ganz viel euer Amen. Amen. Wir rufen das Nichtseiende, als ob es da wäre. Amen. Ich habe euch vor einigen Wochen gelehrt im Abendgottesdienst, dass wir durch das gemeinsame Amen die Dinge in Existenz rufen, sagt Paulus. Das ist der Geist des Glaubens. Das Amen kam durch uns, die Verheißungen kommen durch Jesus, das Ja und Amen durch Jesus und das Amen durch sein Volk. Wir sagen Amen zu den Dingen, die Gott verheißen hat. Wir rufen es in Existenz. Das heißt, ihr seid verbindlich dabei, wenn ihr Urlaub fahrt, dann sucht ihr euch einen Ersatz. Vorsicht, toller Effekt, Feuer. Wir rufen 14 Leiter in die Nacht. Warum 14? 7 Nächte. Die Nacht sind 3 Stundenblöcke. 0 bis 3, 3 bis 6. 0 bis 3, 3 bis 6, 0 bis 3, 3 bis 6, 0 bis 3, macht 14. 7 mal 2 macht 14 Leiter, die die Nacht leiten. Du bist nicht allein dort, aber du übernimmst für eine dieser Schichten Verantwortung für 3 Stunden und sammelst dann ein Team um dich herum. Wenn du merkst, das könntest du sein, wie sieht das jetzt praktisch aus, dann komm bitte auf mich zu heute nach dem Gottesdienst und die ganzen nächsten Wochen, wir haben uns extra Zeit genommen, und sag mir, ich könnte mir vorstellen, Donnerstag die Nacht von 0 bis 3 zu machen. Dann trage ich dich erstmal hier ein. Wer sich jetzt einträgt, ist noch nicht 100% dabei, sondern wir sammeln jetzt. Es kommt eine Phase, wo wir nochmal die Möglichkeit geben, das zu bestätigen, wo wir sagen, hey, wirst du diese Session machen? Machst du sie? Bist du dabei? Also ich bitte euch jetzt, euphorisch, gewonnen, von dieser Predigt motiviert, Mann, wir müssen beten, das ist ein geistiger Kampf, natürlich bin ich dabei, zu mir zu kommen, mir eure Namen zu geben und dass wir uns eintragen und dann gucken wir, ist das deine Schicht? Wenn es zum Beispiel 3 Leute in der gleichen gibt, dann fragen wir vielleicht, könntest du auch woanders? Und dann sagt die Person, ich könnte auch donnerstags. Dann sagen wir, super, weil dann könnte sie den Dienstag machen. Oder die Person sagt, nee, ich kann nur da, dann gucken wir, wie wir das machen. Deswegen jetzt sammeln wir die Namen und dann orchestrieren wir das Ganze. Wir werden das Ganze nicht allein machen, sondern wir nehmen 2 Partnergemeinden mit hinein aus Ost-Berlin. Das ist die Every Nation und das Hope Center. Das heißt, wir wollen es gemeinsam aufrichten in Ost-Berlin, Tag- und Nachtgebet. Ich bin bisher jetzt bei uns unterwegs. Ich werde auch dort in die Gemeinden gehen und einfach Leute motivieren und darüber reden und Leute in das Tag- und Nachtgebet rufen in den nächsten Wochen. Hier sind einige Namen, die ihr, wenn ihr rauskommt, seht. Manche sind schon groß drin, wie jetzt zum Beispiel das Frühgebet, was jetzt schon über Jahre ist. Da steht Dunja groß, weil das wird am Dienstag um 6 Dunja leiten. Und alle anderen stehen eben in der ersten Zeile, dass falls auch andere da rein wollen, sie sich dort eintragen können. Wie gesagt, in der Nacht braucht es 14 Leiter, die 3 Stunden übernehmen. Es gibt noch weitere 2 Besonderheiten in der Nacht. Jede Nacht von 0 bis 3 werden wir einen Augenblick, wird der Leiter entweder für 5 Minuten, na 5 Minuten nicht, aber vielleicht 10 Minuten, vielleicht für eine Stunde, wie auch immer er das auf dem Herzen hat, für das Thema Endzeit und Wachsamkeit in der Endzeit beten. Wir werden dort die Endzeitgleichnisse nehmen, wie das Gleichnis von den Jungfrauen zum Beispiel, wo es heißt, um Mitternacht aber entstand ein Ruf, der Bräutigam kommt. Und dann hatten Einzelne kein Öl in ihren Lampen. Und diese Worte werden wir nehmen, werden sie auslesen und werden dort hinein beten. Wir beten für den Leib Christi, dass wir wach sind, dass wir Öl in unseren Lampen haben, dass das, was Gott tun will, zustande kommt. Er sagt, hey, der Hausherr ging weg und dann kommt er. Und wird er seine Knechte wach finden oder schlafen? Dann sagt Jesus, wacht nun, damit ihr allem, was über diese Erde kommt, entfliehen könnt. Und da rein werden wir beten, Herr, gib deiner Gemeinde einen wachen Geist. Wir werden jede Nacht für diese Dinge beten. Der Gebetsleiter entscheidet, entscheidet. Macht er das 5 Minuten? Na, 5 Minuten nicht. Macht er das 10 Minuten? Macht er das 1 Stunde? Macht er das 2 Stunden? Aber das wird von 0 bis 3 jede Nacht drin sein. Wachsamkeit und ready für die Zeit, die vor uns liegt. Wann auch immer sie genau ist, das ist jetzt gar nicht so wichtig, aber sie liegt vor uns. Amen. In der Session 3 bis 6 werden wir jede Nacht, gleiches Schema, egal ob das 10 Minuten ist, 1 Stunde oder 2 Stunden, werden wir einen Teil übernehmen, den wir jede Nacht ausbeten über dieser Stadt. Gott hat den Wächtern, den prophetischen Personen in unserer Mitte gewisse Dinge gezeigt, die in unserer Stadt vorherrschend sind. Die werden wir jede Nacht vor Gott bekennen. Die Schuld werden wir jede Nacht vor Gott bekennen. Und dann werden wir jede Nacht das Gegenteil ausbeten. Wir rufen aus über Berlin Reinheit. Wir rufen aus über Berlin Gehorsam. Wir rufen aus über Berlin Hingabe. Wir werden die Dinge ausbeten, die Gott für diese Stadt auf dem Herzen hat. Nacht für Nacht, 7 Tage die Woche, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Amen. Das wird jede Nacht von 3 bis 6 dabei sein. Der Leiter kann entscheiden, ob er das für 10 Minuten macht, ob er es für eine halbe Stunde macht oder ob er es für 2 Stunden macht. Jeder Leiter, der einen Block übernimmt, und auch hier ist ganz wichtig, in der Nacht sind es die 3, am Tag sind es 1 oder 2 Stunden Blöcke. Und auch hier möchte ich wissen, ihr seid alle eingeladen, es gibt hier nicht die Supergeistlichen. Wir gucken nicht als Gemeindeleitung drüber und sagen, oh, der ist ja wirklich geistlich. Oh, aber Bruder T. ist ja gar nicht so geistlich, wie ich dachte. Der ist ja nur einmal oder vielleicht gar nicht drin. Überhaupt nicht. Bitte keinen irgendwie geistlichen Druck oder Elite da sein oder ich muss mich da ganz viel einschreiben oder wenn ich hier vorwärts kommen will, dann muss ich hier 3-mal drinstehen. Nichts dergleichen. Amen. Sondern was Gott dir sagt. Wenn du 1-mal die Woche da bist für 1 Stunde, von Herzen danke. Wenn du aber da bist und spürst, nee, ich bin 3, 4, 5 Mal da die Woche, von Herzen danke. Weder brauchst du dich schlecht fühlen, wir halten dich nicht für übergeistlich, wenn du hier 5-mal drin stehst, und wir halten dich nicht für ungeistlich, wenn du da 1-mal drin stehst oder gar nicht drin stehst. Aber was wichtig ist, ist, dass du eine Art findest, für die du dich committen kannst, für auf jeden Fall diese Zeit, wo du denkst, da, das kann ich wirklich abdecken. Also lieber, anstatt 5-mal euphorisch und dann es nie hinhauen, 3-mal von ganzem Herzen. Oder 1 Stunde, 1-mal die Woche von ganzem Herzen. Aber es sind hier mit Leute in unserer Mitte, ihr habt den Ruf, mehr drin zu sein. Es gibt Leute in unserer Mitte, ihr seid zu mehr Gebet gerufen. Wenn du das bist, dann bitte trag dich ein, trag das ein, wo du merkst, das kann ich machen. Wenn du dir noch nicht sicher bist, welche Schicht es sein könnte, wir haben knapp über 2 Monate Zeit, dann probier es doch mal aus. Schau, welche Schicht passt, schau, ob das hinhaut. Wenn du dir nicht sicher bist über die Nacht, wie das aussieht, wenn du da 3 Stunden im Gebetsraum bist, probier es doch aus. Wenn wir starten, bist du dabei. Also wenn du es testen möchtest, jetzt ist die Zeit zu testen. Testest, du kannst deinen Namen schon mal einschreiben, wenn du dann merkst, nee, das haut doch nicht hin, dann streichen wir dich wieder, dann findest du vielleicht eine andere Schicht. Das ist jetzt alles möglich. Ich komme gleich zum Ende. Ihr könnt in der Woche euch für 1 Stunde eintragen, für 2, für mehrere Blöcke, wie auch immer. Und dann könnt ihr die Arten und Weisen, wie ihr beten wollt oder für was ihr beten wollt, auch ganz frei selber wählen. Wir haben einen Slogan entwickelt, ganz einfach, der heißt KISS, auf Englisch Kuss, kinderleicht zu merken. Und KISS heißt Keep It Super Simple. Das heißt, wir suchen nicht die Vollzeitprofis, die wie beim IHOP hier zu 10 prophetisch in 3-stimmig und dann prophezeiend auf Gitarren und Trommeln das Reich der Himmel auf Erde bringen, sondern wir suchen einfach Leute, die beten wollen und anbeten. Amen. Während wir das tun, werden wir euch fortbilden und trainieren. Wenn du 3, 4 Leute um dich gesammelt hast und merkst, Mann, aber ich möchte gern Haben Bowl prophetisch, Musik, Gesang, im Gebet verknüpfen. Fang mal an, such 3, 4 Leute und dann werden wir Module anbieten, wo wir euch trainieren, wo ihr euch fortbilden könnt und wo wir das konsequent aufbauen. Aber wie ich schon vor 2 Wochen gesagt habe, anstatt perfekt zu zögern, wollen wir lieber fehlerhaft starten. Amen. Leider ist der Spruch nicht von mir, aber er ist gut. Wir wollen starten und während wir starten, optimieren wir es und bringen wir es auf ein höheres Niveau. Das heißt, wenn du einfach mit der Gitarre da bist und Jesus 1 Stunde deine Lieder singst, dann hat es total krasse Auswirkungen. Amen. Machen ist, wie wollen, nur krasser. Auch nicht meine, aber auch gut. Dann komm doch einfach und übernimm 1 Stunde. Nimm 1 Stunde, bete an und bete, gib dich hinein. Wir brauchen keine Profis. Jede Schicht wird offen sein, auch die Details. Wie kommt man rein? Hört ihr alles in den nächsten Wochen? Seid nicht zu deutsch, wenn euer Herz sagt, ich bin dabei beim Beten. Brauchst du nicht alle Details. Schreib dich rein. Amen. Wenn dein Herz sagt, Doch, ich möchte es machen. Die Details kriegst du in den nächsten Wochen. Keine Sorge, wie das genau aussieht. Aber dann werde Teil davon, trage dich ein und wähle dir, das brauchst du jetzt noch nicht hinschreiben, wir werden Blöcke haben, wo wir einfach nur anbeten. Leute, die sagen, eine Stunde, ich gieße mein Herz aus. Ich bete Jesus einfach an. Thomas, du kannst gerne nach vorne kommen. Ich gieße mich aus für Jesus, ich gebe ihm die Ehre. Wir werden Zeiten haben, wo wir Fürbitte machen, auch was Fürbitte genau ist und warum, da werden wir auch in den nächsten Wochen drüber hören, wo wir einstehen für unser Land, für unsere Stadt, für die Gemeinde, für Gemeindegründungen, konkrete Länder, die Gott uns als Gemeinde aufs Herz gegeben hat oder Länder, die Gott dir aufs Herz gibt, wo wir einfach für beten, wo wir für einstehen, Tag und Nacht oder gesellschaftliche Bereiche wie Wirtschaft, Medien, Bildung und so weiter, wo wir beten, dass Gott in die Mediale, was er sich in die Medien zu Künstlern hereinbricht, sich offenbart, ihn zeigt, wer eigentlich ist. Gott tut nicht einfach, was er will. Amen. Gott hat einen Plan und er sucht Menschen, die durch Gebet aussprechen und regieren, damit das, was er tun will, geschieht. Und Gott möchte, dass viele Künstler Jesus erleben. Amen. Und Politiker und Leuten in der Bildung und in den Medien und in Ländern und so weiter und so fort. Dann wird es einen Block geben, Lobpreis mit dem Wort, auch was ich gerade beschrieben habe, wo wir das Wort Gottes nehmen, biblische Gebete, die ausbeten. Herr, ich bete, dass die Gemeinde erleuchtete Augen bekommt, dass sie die Breite, die Tiefe, die Höhe, die Weite deiner Liebe erkennt. Das sind nicht Dinge, wo sagt, naja, Gott will doch eh, dass wir wissen, wie sehr er uns liebt. Auch das tut Gott durch Gebet. Die Apostel haben gesagt, wir beten Tag und Nacht inständig, seitdem wir von euch gehört haben, damit ihr erleuchtete Augen bekommt, damit ihr mit der Erkenntnis des Willens Gottes erfüllt werdet. Alles, was Gott tut, tut er durch Gebet. Paulus schreibt von Epaphras und er sagt, er ringt in den Gebeten für euch, damit ihr vollendet werdet, damit ihr vollkommen dasteht vor Gott, dass ihr vollendet werdet. Gott tut die Dinge durch Gebet, in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, in den Nationen. Und dieses Mandat hat er seinem Volk gegeben. Wir sind Kinder, Freunde, geliebt, Geliebte, aber wir sind auch Könige und Priester mit einem Amt, mit einer Aufgabe und wir sind gerufen, unsere Aufgabe wahrzunehmen. Das ist nicht optional. Vor allen Dingen soll flehen, beten, fürbitten, Danksagung geschehen. Und Gott ruft uns, in diese Realität hineinzusteigen. Und lasst uns zum Abschluss aufstehen und einfach Gott eine Antwort geben in unseren Herzen. Herr, wir danken dir für dieses Privileg, mit dir auf Erden zu herrschen, dein Königreich auf die Erde zu bringen, daran teilzuhaben, dass deine Herrschaft von Frieden, von Gerechtigkeit, von Wahrheit, von Licht, von Reinheit, von Heilsein auf die Erde kommt. Jesus, wir danken dir für das legitime Gebet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Herr, wir danken dir, dass dieses Mandat der Gemeinde gehört. Und wir sagen, du hast über der Kreativen gesagt, dass wir eine betende, Tag und Nacht betende Gemeinde sind, die Menschen findet, die Menschen fördert, die Menschen freisetzt und die das Reich der Himmel auf die Erde bringt. Und Herr, wir sagen ja dazu. Und ich danke dir, dass du diese Realität aufrichtest. Wir rufen das Nichtseiende, als ob es da wäre. Wir sagen, du wirst selber. Wir sagen, diese Dinge werden gefüllt werden. Wir sagen, dass jede Schicht voll wird, dass Tag- und Nachtgebet aufgerichtet wird, dass das Gebet nicht mehr verstummen wird, Anbetung. Wir danken dir, dass wir uns positionieren unter einem offenen Himmel, wo wir von dir hören, wo wir von dir empfangen, wo wir transformiert werden und wo wir diese Erde, unsere Stadt, unseren Bezirk, unsere Familien, unser Umfeld durch Gnade, durch Gebet, durch Umarmen unseres Mandats für immer verändern. Und dazu sagen wir ja in deinem gewaltigen Namen. Amen. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr euch noch unverbindlich, also ernsthaft, aber wenn ihr merkt, doch, das könnte ich mir vorstellen, eintragen wollt, ich werde in 5 Minuten draußen an der Info-Ecke stehen. Kommt gerne auf mich zu, fragt mich eure Fragen, stellt mir eure Fragen. Ich möchte gern euch die Fragen beantworten, euch gern eintragen und einfach daran mitwirken, dass wir das aufrichten bis Ende März.
Vielen Dank, Christoph. Gebt ihm mal einen herzlichen Applaus. Man merkt, dass er begeistert ist von dieser Realität von Tag und Nacht. Und genauso bin auch ich begeistert. Und deswegen habe ich ihm das auch das Mandat zurückgegeben, dass er das leitet, Tag- und Nachtgebet, weil das ist Chefsache. Das soll wirklich, das ist etwas, wo wir als Gemeinde reingehen. Und ich möchte uns jetzt einfach, wir schließen jetzt den Gottesdienst ab. Und ich bete schon, dass die Beter nach vorne kommen. Und möchte uns bitten, dass wir in dem, diejenigen, die jetzt im Raum bleiben noch, dass ihr wirklich in dieser Atmosphäre bleibt von der Gegenwart Gottes. Also wenn ihr reden wollt, dann geht bitte raus. Draußen gibt es noch Tee und Kaffee, Gemeinschaft. Wer ein Gebetsanliegen hat, ihr seid eingeladen, gleich nach vorne zu kommen. Wenn du in deinem Herzen jetzt angerührt bist und überlegst, soll ich mitmachen, dann komm nicht nach vorne, um Gott zu fragen, soll ich mich einschreiben, sondern geh direkt raus zum Christoph und sprich mit ihm und trag dich ein. Genau, ich bete es noch für uns und dann schließen wir den Gottesdienst. Heiliger Geist, danke, dass du wirklich zu uns gesprochen hast, unser Herz bewegst und dass du uns einlädst, teilzuhaben an dem, was du tust. Dass wirklich Himmel auf Erden manifestiert wird. Und wir haben Anteil daran. Wir sind Könige und Priester. Und so spreche ich aus, auch als ein Priester, spreche ich aus deinen Segen über jeden von uns. Ich rühme dein Blut über uns. Danke, dass du uns einfach bedeckst, dass du mit uns gehst, mit jedem Einzelnen, diese neue Woche startest, dass du uns segnest, dass du uns vorangehst. In Jesu Namen schließen wir diesen Gottesdienst. Amen. Amen.